ich denke immer, oder so gehe ich durchs Leben, wenn einer das schafft, ja, dann kriege ich das auch hin. So. Und das habe ich meinem Papa zu verdanken, einfach, dass er mir damals diese Aufgaben gegeben hat. Und ich weiß nicht, wenn er mir diese Aufgaben damals nicht gegeben hätte, ob ich dann auch so ein Mindset hätte von wegen, er kann das, dann kriege ich das bestimmt auch hin. Und das hat viel mit mir einfach gemacht.
Diese Stimme habt ihr in diesem Jahr sicherlich schon häufiger gehört, denn das war Owen Unser, der deutsche Rekordhalter über 100 Meter und der erste Deutsche überhaupt unter 10 Sekunden. In diesem Gespräch geht es aber um den Menschen hinter diesen 9,99 Sekunden, seine ganz eigene Art und Weise, nur noch Good Vibes, so wie er sagt, in seinem Leben Platz zu geben und seinen christlichen Glauben, dem er persönlich schon so viel zu verdanken. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der neuesten Folge von Triathletes True Talk. Owen Unser, ich freue mich mega, dich hier heute im Podcast begrüßen zu können. Der erste Deutsche unter 10 Sekunden. Wie fühlt sich das an, so angekündigt zu werden seit einiger Zeit?
Ja, ist nach wie vor immer noch ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein cooles Gefühl. Und das begeistert mich auch, das macht mich stolz und das zeigt einfach, ja, das sagt auch irgendwie, dass ich der Erste bin und es macht mich mega happy.
Ja, richtig cool. Das kann dir auch keiner mehr nehmen, aber lass uns gerne mal nochmal gedanklich zurückreisen an diesen schönen Tag in Braunschweig. Ich erinnere mich, es war Ende Juni, wir hatten gutes Sprintwetter und plötzlich stand da diese 9,99 auf der Anzeigentafel. Wenn du mal so gedanklich zurückreist, was hast du denn im Kopf oder vielmehr im Herzen behalten von diesem Tag, von diesem Moment?
Ja, ich kann mich eigentlich noch an viele Sachen relativ gut erinnern. Ich bin mit meinem Trainer, also wir sind ja eine große Gruppe und wir sind da alle zu den deutschen Meisterschaften gefahren. Viele sind mit der Bahn und sowas gefahren. Ich bin mit meinem Trainer mit meinem Auto gefahren. Haben wir erstmal einen Kraftauftakt hier in Mannheim gemacht. Dann sind wir losgefahren und die Autofahrt war sehr entspannt, aber trotzdem hatten wir unsere klaren Ziele. Ich gehe mal gerne zu solchen Meisterschaften und sage mir gerne, da wo ich starte, dass ich da gerne auch gewinnen möchte, deswegen bin ich da mit der Einstellung ins Auto eingestiegen und habe gesagt, okay, ich hole jetzt hier zweimal Gold und wenn es gut läuft, da laufe ich dann nochmal schnell und im Hinterkopf hatte ich ja auch das Ranking für Paris, da stand ich ja ziemlich gut eigentlich und wäre ich bei den Deutschen unter den ersten drei gewesen, dann wäre es auch, wäre ich auch übers Ranking mit reingekommen und das hatten wir dann auch im Hinterkopf und dann war es schon Samstag, da mussten wir erstmal die zwei Vorläufe und das Halbfinale machen. Im Vorlauf ist ja immer Kräftesparen. Da hat man auch gesehen, dass die Zeiten, ja eine 10, 37 oder 38, was ich da gerannt bin, nicht das ist, das was ich eigentlich kann. Aber das war relativ entspannt alles und dann ging es dann eine Runde weiter und da bin ich mit einer 10, 15 ins Ziel gerannt. Und für mich ist es immer so, ich möchte da, wo ich laufe, möchte ich alle Läufe gewinnen. Also Vorlauf, Halbfinale, ich möchte da gerne immer alles gewinnen. So vom Kopf einfach, dass ich weiß, okay, das und das hast du schon gewonnen und dann ist das Finale und das gewinnst du dann auch. So. Und so bin ich dann da auch rangegangen. Und ich weiß, ich habe mir oft Videos jetzt angeguckt vom Lauf allgemein und da sehe ich selber, so kenne ich mich eigentlich gar nicht, dass ich da sehr, sehr fokussiert war vorm Start, bevor das Finale losging. Ja, und dann stand nach dem Rennen, stand da die 9 vorm Komma. Da musste ich also erstmal schlucken. Dachte erstmal, okay, warst du das überhaupt? Kann ja auch sein, dass irgendwie auf den äußeren Bahnen, dass da noch einer schneller war. Das sieht man ja meistens nicht so ganz genau. Aber dann, als alle zu mir kamen und meinten, ey, oh, du hast es geschafft, renn zur Zeit, mach Fotos und keine Ahnung was, musste ich erstmal realisieren, okay, warte mal kurz, vielleicht war der Wind zu stark. 2,1 wäre dann bisschen blöd gewesen, hätte ich mich da dann schon so krass gefreut. Aber dann war ich dann umso glücklicher, als dann nur 0,5 stand. Ist ja eigentlich ja windstill. War ich mega, mega, mega happy.
Ja, ja, krass. Krasser Moment. Definitiv auch schön, wie du es jetzt nochmal so erzählt hast. Jetzt, wo du sagst, du hast dir das schon ein paar Mal angeguckt, kannst du sagen, warum an dem Tag das alles gepasst hat? Warum da alle Puzzlestücke so zusammengefunden haben?
Also seitdem ich mit der Leichtathletik angefangen habe, trainiere ich irgendwie auf roten Tartanbahn. Und als ich dann das erste Mal, ich weiß gar nicht, wo ich da gerannt bin, aber das erste Mal war da eine blaue Bahn und dann bin ich da Bestzeit gelaufen, ich weiß gar nicht, wann das war. Und seitdem habe ich immer im Kopf, oh okay, eine blaue Bahn, eine Bahn, die nicht so aussieht wie die normale Sprintbahn, das das holt immer irgendwie was noch aus mir raus. Und in Braunschweig habe ich über 100 Meter, 2021 war das, glaube ich, oder 2021 müsste das gewesen sein, über 100 Meter im Vorlauf in Fehlstadt gemacht. Das war mein erstes Jahr bei den Aktiven. Da wollte ich noch etwas gut machen. Und ja, das Wetter hat gepasst, die Leute im Publikum waren da und die Sprintkonkurrenz war auch da. Das, was man einfach braucht. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich da allein irgendwie gerannt wäre, so schnell gewesen wäre. Und da hat einfach alles zusammengepasst. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Das ganze Jahr hinüber, also allgemein die ganze Saison, wie das so losgegangen ist und sowas, habe ich mich da mega gut gefühlt. Und ich konnte mich auch durch meine Teamkollegen und sowas pushen. Also Simon ist ja da auch deutscher Meister im Weitsprung geworden. Und dass Ricarda gewonnen hat, hatte ich gar nicht so mitbekommen, weil ich da schon im Callroom war. Aber man hat das so im Hinterkopf, man redet ja auch in der Gruppe, wenn man trainiert, irgendwie um sich selber zu pushen. Und da hat jeder gesagt, ich werde deutscher Meister und guck dir das an und hier und da. Und Lukas und ich sind ja beides 100-Meter-Sprinter und wir haben uns da auch ziemlich hoch gepusht. Also das war schon ein sehr, sehr cooles Wochenende einfach.
Ja, da hat vieles gestimmt, definitiv. Du hast auch nach dem Rennen, trotz dieser Überwältigung, die du jetzt gerade auch nochmal so geschildert hast, oder auch dieser Ungläubigkeit vielmehr, sehr schnell Worte gefunden und hast davon gesprochen, dass du von diesem Tag schon so lange geträumt hast und irgendwie wusstest, dass er irgendwie kommen wird und dass dieser Titel, ich hatte es eben schon gesagt, dieser Titel eigentlich für die Ewigkeit, dieser erste unter 10 Sekunden, dass das so dein Ding war. Jetzt hast du eben auch erzählt, du bist ja auch mit deinem eigenen Auto hingefahren und ich meine gelesen zu haben, dass du auch ganz bewusst auf deinem Auto das Kennzeichen mit der 9 gewählt hast. Scheint das so Manifestation irgendwie so dein Ding ist, oder wie ist das?
Ja, ich habe über die Jahre jetzt gelernt, dass man, wenn man sich Sachen aufschreibt oder Sachen immer sieht, dass dein Unterbewusstsein das schon abgehakt hat oder dass dein Unterbewusstsein das dann auch irgendwann checkt. Und dann habe ich, als ich mein Auto zusammengestellt habe, kam dann die Frage, oh, und willst du ein Wunschkennzeichen machen oder willst du ein Wunschkennzeichen haben? Dann dachte ich mir, okay, was nehme ich denn jetzt? Also OA für meinen Namen und Nachnamen war klar. Und dann dachte ich, okay, du siehst dein Auto jeden Tag, du fährst damit jeden Tag ins Training und es gibt eine Zahl, die du gerne rennen möchtest. So, und dann dachte ich mir, okay, was kann man da denn nehmen? Dann habe ich die 9 genommen. Und dann jeder, der mein Auto jetzt sieht oder der mein Auto, Leute denken auch, dass ich das erst danach gemacht habe, aber das stimmt eigentlich gar nicht, ich hatte das schon davor. Und das motiviert mich einfach. Ich habe das Kennzeichen gesehen und ich finde auch, es sieht ziemlich cool eigentlich sogar aus, dass da nur eine Zahl, dass da nur eine Zahl ist. Ja, und das hat mich auch krass gepusht. Und die auch in meiner ganzen Wohnung hängen irgendwelche Notizen mit, ey, du schaffst das, bleib dran, gib niemals auf und sowas. Und das ist das, was mich hier, das ist das, was mich auf jeden Fall sehr, sehr pusht auch, ja.
Sehr cool. Lass uns gleich auf das Thema Mindset nochmal ein bisschen im Detail eingehen. Aber du hast es eben schon gesagt, was natürlich zu dem Zeitpunkt in Braunschweig, also gedanklich sind wir ja noch irgendwo Ende Juni, noch so ein Thema war, waren natürlich die Olympischen Spiele. Also wir sprechen von deiner Olympiapremiere in Paris. Du bist immer auch noch erst 23 Jahre alt, also da kommt noch ganz, ganz viel. Wenn du dich jetzt mal an diesen Start in Paris im Stadion erinnerst, nach diesem 9,99, wie zufrieden warst du mit deinem Auftritt da?
Also mache ich ja kein Geheimnis drum, ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich wollte auf jeden Fall eine Runde da weiterkommen, um zu zeigen, okay, ey, das erste Mal bin ich jetzt eine 9,99 gerannt und dann möchte ich auf jeden Fall in die Richtung laufen. Das hatten wir auch im Training, wollten wir das auch so machen. Komischerweise oder lustigerweise macht man ja auch noch ein paar Starts im Aufwärmbereich in Paris selber. Also am selben Tag noch, bevor man dann ins Callroom geht und da waren meine Starts wesentlich besser. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Kann ich mir vielleicht im Nachhinein denken, dass ich mir selber irgendwie auch zu großen Druck gemacht habe, indem ich gesagt habe, okay, du bist jetzt unter 10 Sekunden gerannt und hier in Paris bei Olympischen Spielen neben Noah Lyles oder wer da noch neben mir alles war, ja, machst du auch locker. So. Und hat man selber gesehen, dass Noah Lyles auch nur eine 10 noch was gerannt ist. Das ist da auf jeden Fall normal ist, dass man, wenn man in Paris steht oder bei Olympischen Spielen steht, dass man nicht unbedingt das abrufen kann, was man vielleicht 1 oder 2 Wochen davor schon abgerufen hat. Erstmal war ich traurig direkt nach dem Rennen und dann bin ich so durch die Mixzone gegangen und habe da auch so 1, 2, 3 Fragen beantwortet und dann dachte ich mir eigentlich, bleib mal locker. Also du bist erst vier Monate irgendwie im richtigen Training, stehst jetzt wie bei Olympischen Spielen, ist zwar nicht das, was du dir gewünscht hast, aber Du bist immerhin trotzdem noch der erste Deutsche, unter 10 Sekunden gerannt ist. Und das, wie gesagt, das wird mir keiner mehr nehmen können. Und dann dachte ich, okay, Haken dran. Mit der Staffel geht es dann weiter oder auch die nächsten kommenden Rennen in der nächsten Saison. Das geht ja alles weiter. Und da kannst du dann, ja, ich habe jetzt da Erfahrung gesammelt und möchte das dann auf jeden Fall in den kommenden Jahren auf jeden Fall wieder gut machen.
Ist das jetzt auch so Teil des Weges, auch so mit dieser 9,99 irgendwie so zu wachsen, so mit den eigenen, aber auch natürlich mit den äußeren Erwartungen? Wie schwer fällt das?
Ja, also ich versuche mir da wenig Druck zu machen. Also in Lettland ist ja immer viel Druck. Du musst jetzt diese Norm laufen und wenn du diese Norm nicht rennst, dann fliegst du da und da aus den Förderungen raus oder dein Ausrüstervertrag läuft dann da und da nicht weiter. Also ist ja alles irgendwie mit Sachen verknüpft und da ist eigentlich schon sehr, sehr viel Druck und deswegen versuche ich mir selber da gar nicht so viel Druck zu machen. Ich weiß, was ich drauf habe. Ich weiß, wenn ich, okay, ich habe das jetzt mit 4 Monaten geschafft. Ich sage immer, gib mir nur ein Jahr. Volles Training, verletzungsfrei, wer weiß, was dabei rauskommt. Deswegen mache ich da gar keinen Druck. Ich weiß, was ich kann. Oder ich weiß, dass ich ein sehr, sehr starkes Team im Rücken habe und dass wir mich da auf jeden Fall immer fit machen werden und ich da ja auf jeden Fall noch mal schnell laufen kann.
Wenn du so mal überlegst, jetzt so am Ende dieser Saison, wie sehr hat dich dieses Jahr verändert, so als Athlet, aber auch als Mensch, inwieweit bist du da gewachsen? Kannst du das schon für dich selber so sortieren schon?
Ja, also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute in meinem Umfeld mich jetzt nicht irgendwie aufgrund dessen, dass ich da jetzt der Erste bin, der unter 10 Sekunden gerannt ist, dass die mich jetzt irgendwie anders behandeln. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das macht mein Trainer auch überhaupt nicht. Der nimmt mich auch trotzdem noch weiterhin so hart ran, wie er mich da vorgenommen hat. Oder sagt jetzt nicht, ja, oh, nur weil du jetzt hier unter 10 Sekunden gerannt bist, musst du ein, zwei Läufe weniger machen. Das ist überhaupt nicht so. Deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und ja, man merkt einfach, dass einfach alles anders ist. Also wenn ich irgendwie zu Wettkämpfen fahren möchte, dass da Anfrage größer ist als davor, einfach weil ich da jetzt unter 10 Sekunden gerannt bin. Und ja, die Medienpräsenz hier, oh, hast du mal Lust hier zu sprechen? Willst du mal hier mitkommen? Also man merkt schon, dass sich daran was verändert hat. Ist ja auch voll cool. Aber trotzdem möchte ich nicht irgendwie anders behandelt werden. Ich möchte trotzdem noch so gesehen werden wie der junge Mann, der 23-jährige junge Mann, der Leichtathletik macht und mega Lust hat, da noch schneller zu rennen und seine Ziele zu verwirklichen, das ist mir wichtiger als irgendwie, wie soll ich sagen, anders gesehen zu werden.
Ja, weil du es gerade auch schon angesprochen hast. Lass uns gerne mal über die Menschen oder auch die Gegebenheiten im Hintergrund reden, die natürlich auch einfach Teil deiner Reise sind. Denn diese 9,99, die sind ja nicht, die Grundlage wurde ja viel, viel früher gelegt, ne? Das ist ja nicht, was jetzt in den letzten 4 Monaten irgendwie so entstanden ist. Ein Teil deines Weges, der dich schon super lange begleitet, eben weil du auch dort geboren wurdest, ist Hamburg natürlich. Du startest jetzt auch schon, ich korrigiere mich gerne, ich meine seit 7 Jahren für den HSV. Ich habe auch gehört, dein Foto und ein Trikot von dir hängt inzwischen auch im Fußballstadion in Hamburg nach diesen 9,99. Welche Rolle spielt Hamburg? Du lebst ja nicht mehr da, aber der Verein ist geblieben.
Ja, richtig. Also ich bin 2000 in Hamburg geboren und da hat so alles angefangen. Alles war mit Geschwindigkeit. Also ich bin teilweise sogar später von zu Hause losgegangen, um dem Bus hinterherlaufen zu müssen, dass ich den bekomme. Also irgendwie war schon alles irgendwie mit Geschwindigkeit. Ich habe nie wirklich davor irgendwas gemacht. Jetzt, wo ich mal überlege oder jetzt auch die Tage, wo ich gefragt worden bin, okay, was hast du vor im Leichtathletik gemacht? Weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich immer irgendwie wild immer hin und her gerannt bin. Und dann bin ich 2014 ja, zur Leichtathletik gekommen und da hat das so alles angefangen in Hamburg und dann bin ich 2018 zum HSV gewechselt und seitdem bin ich jetzt da auch. Und ich merke auch auf jeden Fall jetzt durch die Zeiten und sowas, dass Hamburg auf jeden Fall immer da ist. Und alles wird irgendwie mit Hamburg verbunden. Ja, Owen, der Sprinter vom Hamburger SV, Owen, der Hamburger, der hier, der in Mannheim lebt, aber trotzdem immer noch Hamburger ist. Das ist auf jeden Fall cool. Jetzt bin ich auch noch in Hamburg verewigt worden, im Goldenen Buch. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gefühl einfach. So zu wissen, ey, ich bin in der coolsten Stadt, in der schönsten Stadt auf der ganzen Welt verewigt worden. Ja, es begeistert mich auf jeden Fall sehr.
Ähnlich lange wie die Reise mit dem HSV geht ja auch schon eine Reise mit Sebastian Bayer. Der dich seitdem ja auch trainiert und dem du vor einigen Jahren ja auch von Hamburg dann nach Mannheim gefolgt bist, wo du jetzt, ja, du hast Lukas schon angesprochen, Ricarda, aber auch Julian Wagner inzwischen trainierst. Was glaubst du so in deinen eigenen Worten, warum funktioniert dieses Konstrukt so gut für euch, aber auch natürlich für dich?
Ja, also ich denke, wenn man Basti sieht, irgendwie auf dem Platz rumrennen, sieht der, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken, sag ich jetzt mal, sieht der gemein aus. So. Aber das ist er eigentlich gar nicht. So. Und ich glaube, das macht es einfach aus. Er hat sich sein Umfeld hier in Mannheim so gemacht, dass er sich die besten Ärzte, das beste Physio-Team, das beste Reha-Team und sowas alles ausgesucht hat. Ich bin hier in Mannheim im Sportomet und bei den Fitmachern Jonathan Wagner und bei Marco Welz bin ich in der Therapie und im Sportomet habe ich meine Reha gemacht und mein Arzt hier in Mannheim ist der Lorenz Hotz. Und aus Hamburg bin ich immer noch bei Niklas Hennecke, der ist jetzt zwar nicht mehr in Hamburg, aber trotzdem stehen mein Basti und er in super Verhältnis und tauschen sich da auch immer aus mit meinen ganzen Verletzungen, dass er von allem immer Bescheid weiß und immer sein Feedback mit reingibt und auch noch seine andere Ärztekollegen fragt. Also es ist auf jeden Fall ein super Team hier und aus meiner Trainingsgruppe, wir pushen uns auch manchmal sogar auch sehr, sehr krass und das hilft einfach ein, auf jeden Fall. Man sagt immer, okay, ja, du bist jetzt die Zeit gerannt, aber da gehört immer noch so viel mehr dazu. Simon Batz, der Weitspringer aus meiner Gruppe, ist sehr, sehr stark, wenn es um Tempoläufe geht und ich kann das einfach nicht verstehen, warum ein Weitspringer in Tempoläufen einfach so hart, so gut ist. So, und da pushen wir uns auch jedes Training. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr krass, weil ich kann es nicht verstehen und deswegen muss ich da immer gegenarbeiten. Manchmal muss Basti uns sogar bremsen, weil das dann zu schnell wird, aber das macht es einfach aus. So, und jetzt haben wir noch Julian Wagner jetzt auch noch in die Gruppe bekommen mit Lukas Starts. Es macht alles mega Spaß und wenn man mal etwas runterkommen möchte, haben wir Ricarda in der Gruppe, dass sie uns da bremst, wenn wir Jungs uns da zu krass pushen. Und ist auf jeden Fall eine super coole Gruppe, wo ich mich sehr, sehr wohl drin fühle. Und ich meine mal, das spiegelt auch unsere Leistungen wider. Also Ricarda ist Deutscher Meisterin geworden, Simon ist Deutscher Meister geworden, Lukas ist auch mit mir in der Staffel Deutscher Meister geworden. Also man merkt schon auf jeden Fall, dass es eine coole Truppe ist und wir uns da auf jeden Fall alle gut unterstützen können.
Ja, das klingt großartig und erinnert mich an ein Zitat von dir, was du mal irgendwie, also ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, weil es mir jetzt gerade einfällt, dass du, glaube ich, gesagt hast, Good Vibes sind so mein A und O und Negativität hat bei mir seit einiger Zeit überhaupt gar keinen Platz mehr. Das klingt genau. Ja auch, als wäre das vor einiger Zeit noch anders gewesen. Wie war denn da der Weg? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Also ich habe mich ja, wie man weiß, schon jetzt oft verletzt und das ist ja sind ja die negativen Sachen einfach, die so einen Sport einfach mitbringt, dass die Verletzungsgefahr aufgrund vom hohen Traininginhalt und alles, dass sie einfach hoch ist und dass sie einfach gegeben ist. Und das sind so die negativen Sachen, die so in meinem Leben einfach leider sind. Und jedes Mal, wenn ich die Diagnose erhalte, ey Owen, du müsstest jetzt für einen längeren Zeitraum wieder raus, bin ich nicht traurig irgendwie und sage, oh, und hier und da. Ich frage immer direkt, okay, wann kann ich mit Reha anfangen? Wann machen wir die nächsten Steps? Ich konzentriere mich einfach auf die positiven Sachen. Ich meine, es passiert alles aus einem bestimmten Grund, dass ich mich verletze. Mein Körper sagt, ey Owen, jetzt ist gerade vor Pause, nimm dir einfach die Ruhe, die dein Körper einfach braucht und dann nimmt sich mein Körper die Ruhe. So. Und deswegen gucke ich gar nicht irgendwie, oh, ich habe mich jetzt wieder verletzt und keine Ahnung was. Ich weiß ja immer, wenn ich wieder dann auf der Bahn stehen kann und wieder trainieren kann, dass ich das umso mehr einfach schätze, dass ich das einfach machen kann. Und deshalb konzentriere ich mich auf die positiven Sachen. Ich suche immer, auch wenn es irgendwie keinen Ausweg irgendwie gibt in Richtung positiv, suche ich mir da irgendwas, auch wenn das nur, keine Ahnung, eine Kleinigkeit ist, suche ich mir irgendwie nur was Positives und dann sauge ich mich darauf auf und es wird dann, ja, wird dann immer gut. Also kann ich nur aus der Vergangenheit sprechen, dass es immer gut lief nach irgendwelchen Verletzungen oder sowas.
So ein Konzentrieren auf Lösungen anstatt auf das Problem, so, ne?
Genau.
In diese Richtung. Ja. Weil du es jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, vor dieser unfassbaren Saison, vor diesen 9,99 lagen ja einfach nur ein paar Monate Training, denn davor hattest du im letzten Jahr Schambeinödem und einen Ermüdungsbruch im linken Fuß. Was hat dir denn damals Halt gegeben? Also du hast jetzt gerade schon so gesagt, was das Mindset ist dann dahinter, aber in diesen konkreten Situationen, wie bist du damit umgegangen?
Also als mit dem Schambeinödem waren wir im Trainingslager und da bin ich in der Halle oft eine persönliche Bestzeit gerannt und da dachte ich für mich, okay, jetzt endlich hast du das mit einem Start kapiert. Und im Trainingslager haben wir dann viele Sprints gehabt, die sehr, sehr einfach mein Start waren. Das war einfach sehr, sehr gut. Und dann dachte ich mir, okay, dann wird es alles easy, dann wirst du da an deine 10.08, die ich damals gerannt bin, wirst du da im nächsten Jahr easy anknüpfen können. Und dann kam das so schleichend. Also von heute auf morgen, dann war es irgendwie da, dass ich Schmerzen im Schambeinbereich hatte. Und da war Niklas Hennicke auch mit im Trainingslager in Clermont. Und da hat er sich das mal angeguckt und hat so, er ist ja lange beim Fußball, er ist ja Fußballarzt jetzt auch in Salzburg. Und dann war mir schon klar, dass er eigentlich schon weiß, was ich habe, aber mir das nicht direkt so sagen wollte, weil er einfach warten wollte, was die MRT-Bilder und sowas alles sagen. Dann bin ich früher nach Hamburg geflogen zum MRT und zu den Ärzten. Und dann war es klar, okay, Schambeinödem. Eigentlich erstmal wusste ich gar nicht, was das so ist. Ich habe nur immer mal früher gehört, oh, Schambeinödem, wenn du das hast, das tut weh und das zieht sich im Ewig. Und dann habe ich das erfahren und dachte mir, okay, krass. Dann war es aber auch so, dass es schon lange gehalten hat und die Schmerzen, also ich konnte nicht mal normal aus dem Bett aufstehen, ohne dass ich da irgendwas gemerkt habe. Oder beim Niesen, bei den Sachen, wo ich eigentlich denke, oder wo man im Kopf einfach hat, ja, das kannst du auch easy machen, du bist ja kein Opa, du bist, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 22, 21, dass ich da so krasse Schmerzen einfach hatte, dachte ich mir, was passiert hier gerade? So, und dann war ich bei Ärzten, habe Therapie und sowas und dann dachten wir, okay, jetzt ist das wieder gut, aber dann hat man MRT gemacht, dann war es immer noch zu sehen, dann hieß es wieder, jetzt nochmal Pause machen. Dann habe ich wieder mit dem Training langsam angefangen und dann konnte ich meinen Bauch immer noch nicht anspannen ohne Schmerzen. Dann bin ich wieder rausgegangen und da war so das erste Mal, dass ich so mit einer größeren Verletzung zu kämpfen hatte. Da war mein Mindset jetzt auch noch nicht, wie es jetzt ist. Da dachte ich, kommst du jemals wieder zurück? Wirst du jemals wieder so schnell werden? Und da solche Gedanken hatte ich im Kopf. Und da war mein Team, meine Familie, auch gerade Sebastian Bayer, mein Trainer, hat immer gesagt, da war schon, dass wir alle im Kopf hatten, okay, unter 10 Sekunden rennen, unter 10 Sekunden rennen und der Erste sein. Dann dachte ich mir so, habe ich zu meinem Trainer gesagt, ey, aber ich möchte irgendwie der Erste sein, der unter 10 Sekunden rennt. Was machen wir da, wenn die anderen Jungs gerade so schnell laufen alle? Und dann meinte er, egal, wie schnell jemand läuft oder wie deutlich er unter 10 Sekunden rennt, du wirst, wenn du zurückkommst, wirst du noch schneller rennen. So. Und das hat er mir dann zu verstehen gegeben und das war dann die ganze Zeit in meinem Kopf. Dann war es nochmal mit dem Fuß, also waren wir in Südafrika. Da bin ich wieder ins Training gestartet und mir war es, also erschreckenderweise war ich dann direkt wieder da, konnte direkt wieder mit Lukas, mit Simon Tempoläufe mitmachen. Und wie ich ja eben schon erzählt habe, Simon ist sehr, sehr stark und ich wollte natürlich nicht da irgendwie hinter ihnen rennen. So, und dann haben wir uns da Kraft gepusht und da war schon mäßig, oh krass, nach so einer langen Verletzung bist du direkt wieder da, wo du warst. Da hatten wir uns so Gedanken gemacht, wie lange wird das halten? Und dann sind wir so, sogar ein bisschen runtergegangen vom Training und da habe ich mich da verletzt. Ich konnte nicht mal gehen, so krass war das. Und dann war ich dann vom Trainingslager und dann waren da auch vom DLV die Ärzte, die Physiotherapeuten. Ja, und dann war es mit dem Fuß und es ist Ende November passiert. Das war sogar 2 Tage nach meinem Geburtstag, also es war richtig blöd. Und dann bin ich nach Deutschland wiedergekommen, wieder MRTs, wieder gucken, was das ist, was kann man dagegen machen. Und dann ab Januar konnte ich dann mit dem Reha-Training wieder anfangen, so Stück für Stück. Und dann habe ich 3 Monate Reha-Training gemacht. Im Kopf war die ganze Zeit, ey Owen, du musst jetzt hart trainieren, du musst jetzt wieder gut zurückkommen, dass wenn du dann im Hinterkopf war natürlich die EM und die Olympischen Spiele, die EM irgendwie schon abgehakt, dachte ich mir, okay, wie schnell willst du da rennen beim ersten Wettkampf, dass du da die Norm rennst Und ich bete jeden Abend für die Sachen, die ich einfach über den Tag, was ich da alles erreicht habe, dass ich den Tag über was zu essen hatte, dass ich was zu trinken hatte, dass ich Sport machen konnte. Und habe ich immer gesagt, auch wo es eigentlich schon unmöglich irgendwie war, habe ich immer gebetet und gesagt, hoffentlich schaffe ich das rechtzeitig fit zu sein für Rom, für die EM. Eigentlich war es so, eigentlich musst du gar nicht mehr dafür beten, weil irgendwie wird das sehr, sehr schwer werden. Aber trotzdem konnte ich auch irgendwie nicht damit aufhören. Weil ich weiß immer, wenn man Probleme hat, sollte man sich beim Herrn wenden, auf ihn vertrauen und er macht den Rest. Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Da habe ich weiter gebetet, weiter gebetet, weiter gebetet. Und das Training lief gut. So, wir haben Starts gemacht gegen Lukas oder auch Läufe. Das war schon schnell. So. Und Leverkusen war ja ein Wettkampf, wo ich dann die Norm gerannt bin. Und ich sollte in der Woche habe ich sogar noch, das war gar nicht geplant irgendwie. Also für mich war das noch nicht klar, aber für Sebastian Weyer war das schon klar, dass er mich da gerne rennen sehen möchte. Aber für mich war das gar nicht klar. Ich habe noch in der Woche habe ich Krafttests gemacht und dann waren die auch sehr, sehr gut. Ich habe meine PB im Umsetzen geknackt und dann war so, okay, jetzt machst du dann am Wochenende ein bisschen Ruhe. Und startest dann wieder entspannt ins Training. Und ich wollte am 1.6. wollte ich hier in der Nähe von Mannheim irgendwie beim normalen Sportfest irgendwie rennen, um zu gucken, wo ich gerade stehe. Und hat Sebastian Bayer mich angerufen. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Aber in der Woche, wo Leverkusen war, hat er mich angerufen, hat gesagt, ey Owen, willst du in Leverkusen rennen? Da meinte ich, oh, okay, ja, möchte ich natürlich. Weil ich da dann wusste, okay, du kannst die Norm da dann einfach abhaken, weil ich glaube, das war der letzte im Qualifizierungszeitraum dafür. Und dann meinte er, willst du da rennen? Da meinte ich, ja. Dann habe ich ihn aber auch gefragt. Er hat schon im Vorfeld gesagt, oh, ich brauche nur 8 bis 10 Wochen, um dich wirklich schnell zu machen. Und das war auch die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann meinte, habe ich so gerechnet, okay, wir sind jetzt so schon in der 8., 9. Woche. Und du hast das damals für mir gesagt und ich vertraue da drauf. Und dann hat er mich da angemeldet und dann ging es los, war ich. Ich war gar nicht aufgeregt oder nervös. Ich wusste, okay, das ist der erste Wettkampf nach einer langen Pause. Und dann ging es los mit den Läufen. Dann bin ich 10, 16 oder sowas gerannt.
10, 16 mit Wind, ne?
Genau.
Genau.
Und dann dachte ich mir, okay, Wind war, ich glaube, 2:2 oder sowas. Oh, okay, da geht auf jeden Fall doch was. So, und dann hatte ich die beste Laune in der Halle in Leverkusen. Hab Musik gehört, hab da rumgesungen, hab da rumgetanzt und dann kam Basti und meinte, ey, oh, entspann dich mal ein bisschen. Du bist hier nicht allein, das kannst du gerne in Mannheim machen, aber hier nicht. Ja, und dann bin ich da die 10, 11 gerannt bei, ich weiß gar nicht, wie viel Wind und dann.
Da war es auf jeden Fall dann regulär,
Ja,
genau.
genau. Und
Ja.
dann war ich mega glücklich, dass ich da die Norm gerannt bin. Und dann war mein zweites Rennen irgendwie schon in Rom. Also ist schon eine sehr, sehr krasse Saison gewesen einfach. Und das motiviert mich auf jeden Fall, dass egal wie, was für eine Verletzung irgendwie da, okay, man muss das schon im Rahmen irgendwie sehen. Aber dass man da immer wieder zurückkommt, dass man einfach vertrauen muss auf die Sachen, die gegeben sind, auf dein Trainerteam, auf dein Ärzteteam, auf ich jetzt zum Beispiel, es glaubt ja nicht jeder an Gott, aber ich zum Beispiel glaube da an Gott und dass er mich da bestmöglichst topfit wieder auf die Bahn stellt und dass ich da auf mein Team vertrauen muss, auf meinen Trainer vertrauen muss, dass die mich dann ja wieder so schnell hinkriegen.
Ja, und ich meine, wie erfolgreich war Rom dann, ne? Mit Platz 5 im Einzel und Bronze mit der Staffel, also wirklich sensationell, auch noch dieser Vorgeschichte. Aber in diesen christlichen Glauben, wenn du magst, lass uns da nochmal ein bisschen einsteigen, wie das auch dich über die Jahre geprägt und entwickelt hat. Also wir kennen es jetzt ja auch, die Geschichte von Yemisi als Beispiel, Ogun Lehe, der ja auch der sehr christlich vertraut ist, die aber auch sagt, das hat sich erst später entwickelt, noch nicht von klein auf, da hat es mich sogar eher ein bisschen genervt, in Anführungsstrichen. Wie war denn da die Reise für dich? Wie hast du denn für dich dahin gefunden? War das von klein auf dein Ding, weil in eurer Familie das einfach so ein großes Thema war? Oder wie war dein Weg?
Also meine Eltern sind, oder eher meine Mama ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen und hat uns drei Kinder natürlich immer mitgeschleppt. Und dann war es so, muss ich jetzt wieder in die Kirche? Und dann war ich irgendwann älter, dass ich auch mal alleine zu Hause bleiben konnte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte heute mal nicht mit. Und dann war das so, okay, das hat sich dann immer weiter entfernt, aber trotzdem habe ich dann immer noch gesagt, ja, ich bin Christ und ich mache dies, ich mache das nicht, weil das in der Bibel steht, dass man das irgendwie nicht machen darf. Und dann bin ich aber jetzt älter geworden und da hat mich Lukas auch inspiriert, dass Lukas ist da standhaft geblieben, ist dann immer mit seiner Mama in die Kirche gegangen, irgendwann mal allein in die Kirche gegangen und hat er mich mal mitgenommen, auch in seine Kirche. Und da habe ich irgendwann für mich einfach herausgefunden, okay, ich gehe gern in die Kirche und sowas, aber ich möchte das selber so machen, wie ich das selber so richtig einfach halte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss nicht unbedingt in die Kirche gehen, aber ich glaube an Gott und ich bete und ich lese die Bibel und all das, das mache ich dann einfach hier zu Hause. Und dann hat man immer mal ja, so kleinere Sachen angesprochen, aber sich immer bedankt für die Sachen, die man hat oder und dann immer so, ja, ich möchte gerne schnell rennen, ich möchte gerne bei den deutschen Meisterschaften, damals war das noch, möchte ich gerne starten oder die Norm dafür laufen. Jo, dann ist es dann eingetreten. So. Und dann hat man immer mehr Vertrauen daran gefunden, wenn du deine Ängste, deine Sorgen an den Herrn gibst, dass er dir ja da helfen wird. Ja, dann hat sich das immer so weiter hochgeschaukelt, sage ich jetzt mal. Und dann kam es irgendwann, ja, ich möchte gerne im Perspektivkader und dann da habe ich noch eine Ausbildung gemacht, wird man finanziell, eine schulische Ausbildung, hat man kein Geld verdient, wird man ein bisschen finanziell unabhängiger von den Eltern. Ja, ich möchte gerne einen Perspektivkader und damals war das ja Perspektivkader mit, weiß gar nicht wie viel verbunden und dann bin ich die Norm gerannt und dann war es, ey, wenn du betest, kriegst du dann auch was dafür. So. Und das war dann so ein bisschen das, was mich da dran gefestigt hat oder dran einfach gebunden hat und das mit den Sachen aufschreiben und dann hier irgendwie immer sehen und das kam dann noch zum Schluss dazu und das hat mich dann, ja, also ich kann mir irgendwie jetzt auch nicht mehr anders irgendwie was anderes vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht bete, dass dann nicht alles eintrifft, das ist irgendwie Quatsch so, aber irgendwie ist das so drin, will ich sowieso nicht aufhören damit, aber dass ich auch gar nicht irgendwie damit aufhören möchte, dass ich mich jetzt dahin gebracht habe, wo ich bin und ich merke einfach, dass wenn ich immer weiter bete oder die Sachen einfach mache, die in der Bibel stehen oder keine Ahnung was, dass es auf jeden Fall was bringt. Genau, und das versuche ich weiterhin zu machen und ich habe ja auch ein paar Tattoos, die meinen christlichen Glaube irgendwie auch noch bestärken und für mich ist das so, jeder hat irgendwie seine Aufgabe hier auf der Welt vom lieben Herrn da oben bekommen. Und meine Aufgabe, wie ich das jetzt so für mich herauskristallisiert habe, ist einfach, dass wenn man meine Tattoos sieht, mein Kreuz hier zum Beispiel auf der Brust oder sowas, dass für Leute, die zum Beispiel nicht an den Gott glauben, dass sie das sehen und sich dann einfach Gedanken darüber machen. So. Und die sollen einfach denken, brainstorm hier und da und dass dann damit meine Aufgabe schon getan ist, dass die sich dann paar Sekunden, ein paar Minuten mit dem Christentum auseinandergesetzt haben. Und damit ist es dann für mich getan. Und wenn die Fragen haben, können sie sich natürlich an mich wenden. So. Aber trotzdem ist der Gedanke auf jeden Fall schon mal in dem Kopf von denen.
Ja, genau. Schöner Impuls. Ja, ja.
Und das habe ich so als meine Aufgabe hier auf der Welt gefunden. Und das mache ich auch gerne. Und ich hatte auch schon ein, zwei, die dann kamen und gesagt haben, ey Owen, finde deine Tattoos cool, kannst du mir genauer was darüber erzählen? So. Und dann habe ich was darüber erzählt und dann haben sie gesagt, oh, ist interessant und ja, damit ist dann meine Aufgabe getan und ich kann weiter das machen, das, was ich tue.
Ja, richtig cool. So kleine Samen säen genau, halt irgendwie, genau. Ne? Ja. Ja, schön, danke fürs Teilen. Das passt auch noch zu einem Aspekt, über den ich gerne noch mit dir sprechen wollte. Das gehört auch zum Thema Familie, das ist nämlich dein Vater, weil du mal gesagt hast, früher war eigentlich Usain Bolt dein Vorbild, aus bekannten Gründen nehme ich an, aber das hat sich jetzt inzwischen so ein bisschen gewandelt und wenn du gefragt wirst, wer ist dein Vorbild, dann sagst du ganz klar, das ist mein Vater, denn der hat mir auch dieses Sprinter-Mindset mitgegeben, was ja genau da reinspielt über das, was wir jetzt gerade halt auch gesprochen haben. Was meinst du genau damit? Warum ist dein Vater da so ein Leuchtturm für dich geworden?
Also er ist damals nach Deutschland gekommen mit, was hatte er, den Rucksack, hatte seinen Reisepass da drin, vielleicht eine Zahnbürste oder sowas und ist in ein anderes Land, in ein anderes Kontinent gekommen, wo er die Sprache überhaupt nicht versteht. Hat er sich mit Englisch hier durchgeschlagen und man weiß ja, dass die Deutschen nicht unbedingt gerne auch Englisch sprechen. Und dann war es auch schon irgendwie schwer für ihn, sich hier im Land durchzukämpfen, durchzuboxen. Und das hat er einfach auf sich genommen, weil er im Hinterkopf hatte, okay, ich möchte meinen Kindern oder auch meiner Familie vor Ort in Ghana selber ein gutes oder ein besseres Leben ermöglichen. Er hat gearbeitet und das, was er bekommen hat, hat er die Hälfte an seine Mama nach Ghana geschickt oder an seine Geschwister in Ghana einfach. Und dann hat er weitergearbeitet, hat, ich weiß gar nicht, hat damals auch in einer WG gewohnt und ja, hat er seine Miete bezahlt, hat sich was zu essen geholt und trotzdem gearbeitet. So. Dann hat er meine Mama hier kennengelernt und bei ihr ist ja dasselbe so. Und hat er immer gesagt, man, es ist ja irgendwie auch bekannt, dass gerade in, sag ich jetzt mal, die Ausländerkultur, dass die Eltern ein bisschen strenger sind. Und ich sage ganz klar, dass es mega für mich einfach war, dass meine Eltern oder mein Papa eher der strengere Part war und mich da gesehen hat, okay, er ist ein Junge, ihn muss ich ein bisschen strenger behandeln, sag ich jetzt mal, als meine Geschwister. Ich habe noch zwei Mädelsgeschwister. Und habe ich das auch selber gemerkt. Am Anfang habe ich das nie verstanden. Warum werde ich jetzt hier so hart rangenommen und die anderen irgendwie nicht? Und dann dachte ich mir so, okay, krass, so, aber wer weiß, wofür es gut ist. Er meinte immer, oh, und ja, du musst diszipliniert sein, du musst das hier machen, du musst dies hier machen. Habe früh auch immer Aufgaben bekommen von meinem Papa. Ja, oh, und geh mal bitte Wasser kaufen, oh, und bring mal den Müll raus, mach mal dies, mach mal das, mach mal dies. Und anfangs dachte ich mir immer, hä, warum muss ich das machen? Wann konntest du das nicht selber machen? Und damit hat er mein, ja, so mein Mindset immer irgendwie stärker gemacht, hat gesagt, ey, du schaffst das, du kriegst das hin. Erstmal denkst du, oh, wie soll ich das schaffen? Aber wenn du der Herausforderung stellst, kriegst du das schon hin. Und dann war es irgendwie irgendwann mehr, dann war es nicht nur beim, war es nicht mal ein Sechserpack Wasser zu kaufen, sondern bring mal 12 mit. Und entweder guckst du dann, okay, gehe ich jetzt zweimal oder trage ich beide direkt und gehe damit hoch. Und dann bin ich erstmal mal zweimal gegangen und habe ich aber gesehen bei ihm, dass er auch immer mit zwei Sechserpack Wasser immer nach Hause kommt. Und dachte ich, hä, okay, wenn er das kann, dann kriege ich das auch hin. So. Anfangs war es schwer, aber dann habe ich das irgendwann hinbekommen. Und dann war es, hat es für mich, hat es mir Spaß gemacht, das immer zu tun. Da bin ich früher dann immer selber zu ihm hingegangen, ey Papa, soll ich Wasser kaufen? Da bin ich runtergegangen, habe Wasser gekauft. Und das hat es einfach für mich gemacht. Ich habe dann immer hab dann gesehen, okay, er kann das, dann kann ich das bestimmt auch. Zwar nicht direkt, aber ich kriege das irgendwann hin. Und das dachte ich mir dann auch, mit den unter 10 Sekunden zu laufen. Alle anderen kriegen das irgendwie auch hin. Warum ausgerechnet ich nicht? Warum soll ich das nicht schaffen, wenn andere es auch können? So. Und das war dann so das, was mich auch irgendwie angetrieben hat. Oder wenn ich auch Sachen sehe, zum Beispiel Julian Wagner, im Kraftraum fühlt er sich sehr, sehr wohl und das merkt man auch an seinen Gewichten. Und dann habe ich mir das einmal angeguckt und gesagt, warum kriegt er das hin und ich nicht? Was macht er anders? Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich im Mai jetzt, habe ich da auch meine PB eingestellt. Also ich denke immer oder so gehe ich durchs Leben, wenn einer das schafft, ja, dann kriege ich das auch hin. So. Und das habe ich meinem Papa zu verdanken, einfach, dass er mir damals diese Aufgaben gegeben hat. Und ich weiß nicht, wenn er mir diese Aufgaben damals nicht gegeben hätte, ob ich dann auch so ein Mindset hätte von wegen, er kann das, dann kriege ich das bestimmt auch hin. Und das hat viel mit mir einfach gemacht. Und das verwende ich auch jetzt immer an meinem Sport oder einfach die Sachen, die erstmal unvorstellbar wirken oder die so aussehen, als würde man das irgendwie nicht packen, dass ich da dann einfach sage, du schaffst es. Und dann arbeitet man dann auch irgendwie krasser darauf hinaus.
Was nimmst du denn jetzt vor? Jetzt, wo die 999 da stehen, was treibt dich denn jetzt an?
Ich habe auch noch gelernt, dass wenn man sich Ziele setzt, wenn die einem selber nicht irgendwie Angst machen, dass man die Ziele dann irgendwie gar nicht erreichen kann. So. Jetzt kann man sich gerne ausmalen,
Was Owen wohl Angst macht.
Genau. Und ich möchte mich selber gar nicht imitieren. Ich sage, sky is the limit. Ich trainiere jeden Tag hart und dann kommt da eine coole Zeit schon dabei raus. Aber festhalten kann man auf jeden Fall, dass ich gerne noch paar Mal unter 10 Sekunden rennen möchte. Und der Rest wird man dann irgendwann auf der Bahn sehen.
Das klingt gut, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ganz kurz müssen wir noch darüber sprechen. In Paris hast du dich ja verletzt. Muskelfaserriss hast du dir da leider geholt mit der Staffel. Wie geht's dir heute aktuell und wie sieht die Planung denn jetzt so weiter aus?
Mir geht es besser. Ich fange jetzt bald wieder mit dem Reha-Training an und mache das alles langsam, Stück für Stück für Stück. Nichts überrushen, sage ich jetzt mal. Mache jetzt erstmal einen ganz entspannten Aufbau Und gucken wir dann, wie es im ernsten Winter in der Indoor-Season einfach aussieht, wenn wir da sehen, okay, ich bin wieder auf Top-Leistung, dass ich dann eine Halle mache. Und wenn nicht, dann sagen wir, Halle ist jetzt nicht so das Wichtigste für mich, weil ich einfach ein 100- und 200-Meter-Sprinter bin. Dass wir dann sagen, okay, wir konzentrieren uns dann einfach auf die Outdoor-Season. Und da sind ja auch coole Wettkämpfe, die jetzt danach auch anstehen. Und das heißt, dass wir uns dann darauf voll und ganz konzentrieren. Also mir geht's gut. Und ich fange jetzt bald mit dem Reha-Training an. Und dann gucken wir mal, wofür es reicht.
Da kommen noch ganz, ganz viele, ich bin mir sicher. Meine letzte Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast noch ganz, ganz viele tolle Sprintjahre noch vor dir, aber irgendwann kommt dieses Karriereende, dass du selbstbestimmt entscheidest, jetzt ist gut. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, habe alles gesehen, erlebt und so weiter. Das perfekte Ende deiner Karriere. Was darf da stehen? Was willst du bis dahin erreicht haben als Sprinter, aber auch als Mensch? Wer möchtest du sein? Was möchtest du hinterlassen?
Ich möchte auf jeden Fall ein Vorbild für die Jüngeren sein, dann auch mit meiner Leistung oder die Sachen, die ich da einfach bis dahin dann gemacht habe. Ich weiß ja nicht, wann das sein wird. Möchte ein Vorbild für die Jüngeren sein, dass die hochgucken können und sagen können, ich möchte eines Tages genauso wie Owen Unser sein. Ja, so glaube ich, in die Richtung sollte es gehen, dass ich da auf jeden Fall von der Tatanbahn nicht irgendwie runtergekratzt werden muss, weil ich da so verletzt, so K.O. bin. Ich möchte auf jeden Fall fit von der Bahn runtergehen, dass man weiß ja, dass man so ein Abbautraining machen muss, dass ich das super machen kann und dann irgendwie auch nicht gar nicht so weit weg von der Leichtathletik später weg sein möchte, dass wenn, wie gesagt, wenn die Jüngeren kommen möchten oder Fragen auch haben, dass ich da gerne zur Verfügung stehe, dass sie mich da fragen können. Das habe ich auch irgendwie gemerkt beim Fest der 1000 Zwerge, so ein Sportfest vom Hamburger SV. Dass ich da gemerkt habe, okay, da sind echt schon flotte Kinder irgendwie unterwegs. Und also stellen mir auch selber Fragen, ey, oh, und wie laufe ich jetzt irgendwie am schnellsten? Und dann fällt es mir irgendwie immer schwer, zu solchen kleinen Kindern zu sagen, ja, du musst hart trainieren und du musst das und das machen. Ich sage immer,
Wasser schleppen.
ich sag immer, du musst Spaß haben und auf deinen Trainer hören, auf deinen Eltern hören, gesund ernähren und sowas, aber. Da gehört dann im Erwachsenenalter einfach dann noch ein paar andere Sachen dazu. Aber wenn das dann so weit ist, dass sie dann auch gerne zu mir kommen können und diese und diese Frage dann einfach stellen können.
Das klingt gut. Sehr schön. Danke und für deine Zeit, für deine offenen Antworten. Wir haben ganz, ganz viel gelernt. Es hat mir riesen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen für alles, was da noch kommt. Ich glaube, das wird richtig gut.
Vielen Dank. Danke.